Der Wert der Hausarbeit und des Hauses selbst. Dann wäre da noch die Hausarbeit. Insbesondere Feministinnen beklagen seit langem schon die fehlende Anerkennung des Beitrages der Hausarbeit zum BIP. Die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen schließen jegliche Hausarbeit und damit eben auch einen Gutteil der von Frauen an sich geleisteten Arbeit von der Produktion aus. Der Architekt der ersten beiden Ausgaben des SNA 1953 und 1968, der britische Ökonom und Nobelpreisträger Sir Richard Stone 1913 bis 1991, der Vater der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, hatte ganz entschiedene Ansichten zu diesem Problem. In seinen Ausführungen an den für den Entwurf der Bewertung von Hausarbeit im ersten NSA zuständigen UNO-Ausschuss schrieb Stone, es sei unnötig, familiären Dienstleistungen oder den Diensten von Haushaltsgeräten ein Einkommen beizumessen und kann sich sogar als peinlich erweisen. Nicht nur, weil es in diesem Bereich nur sehr wenige Daten gibt, sondern weil die Prinzipien, aufgrund deren solche Beimessungen erfolgen sollten, unklar sind. Für ihn war das mit anderen Worten ein schlicht unmögliches Unterfangen und der Versuch an sich möglicherweise blamabel. Da es heute, 70 Jahre später, über Ignoranz und Angst vor der Blamage hinaus, noch immer an einer Erklärung dafür mangelt, warum man die Arbeit von Hausfrauen und Hausmännern nicht ins BIP aufnehmen sollte, haben sich die Architekten des SNA eine andere Ausrede einfallen lassen. Sie begründen ihr Widerstreben gegen eine Aufnahme dieser Arbeit damit, dass, obwohl sie gleichwertig mit der von Hauspersonal anzusetzen sei, es der Konvention nur die Löhne der Hausangestellten als Wert von Produktion zu behandeln entspreche. Die Konvention, von der hier die Rede ist, ähnelt ironischerweise der Marx'schen Werttheorie, der zufolge nur, wer einen überschüssigen Wert für einen Kapitalisten produziert, auch tatsächlich mehr Wert generiert. Aber während Marx' Logik untrennbar mit seiner Werttheorie und seinem Verständnis vom Funktionieren oder Nichtfunktionieren des Kapitalismus verbunden war, hat man sich besagte Konvention hier nur ausgesucht, weil sie bequem ins gegenwärtige System passt. Bei der Erklärung, warum Hausarbeit bei der Erfassung der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft als unproduktiv gelten sollte, sehen die Statistiker sich immer wieder gezwungen, auf ihre umfassende Produktionsgrenze zurückzugreifen. Mit dem gesunden Menschenverstand tun sie sich schwer. So beruft sich eine ihrer Erklärungen zum Beispiel auf die relative Isoliertheit und Unabhängigkeit dieser Aktivitäten von den Märkten, die extreme Schwierigkeit, ökonomisch aussagefähige Schätzungen über ihren Wert anzustellen, sowie die negativen Auswirkungen, die sich daraus auf die Brauchbarkeit dieser Rechnungen für politische Zwecke und die Analyse von Märkten und Marktgleichgewichten ergeben würden. Dieser problematischen Logik zufolge würde es das BIP einer Nation vergrößern, wenn wir unsere Nachbarn dafür bezahlen, unsere Kinder zu hüten oder unsere Wäsche zu waschen und umgekehrt. Dieser vernünftigen Sichtweise der Hausarbeit liegt die Nutzwerttheorie zugrunde. Von Wert ist, was auf dem Markt ausgetauscht wird. Die implizierte Produktionsgrenze wird dadurch bestimmt, ob für die Dienstleistung Geld den Besitzer wechselt oder nicht. Daraus ergibt sich die extreme Schwierigkeit, einer Arbeit Wert beizumessen, die von Personen erledigt wird, die dafür keinen Lohn erhalten. Da ist es doch geradezu bemerkenswert, welche Mühe sich die Buchhalter der Nation damit geben, das Haus selbst in die Produktionsgrenze mit einzubeziehen. Das Eigentum, in dem all die angeblich unproduktive Hausarbeit geleistet wird. In den volkswirtschaftlichen Rechnungen generieren von ihren Besitzern bewohnte Häuser Dienstleistungen, die sehr wohl im BIP erscheinen. In den USA sorgt diese Art von Arbeit für 6% des BIP, also immerhin eine satte Billiarde, auch wenn kein einziger dieser Dollars tatsächlich existiert. Wie kommen die Statistiker auf solche Absurditäten? Nun, sie messen jedem, der im eigenen Haus wohnt, eine Miete bei. Man schätzt eine Marktmiete für eine Immobilie, für deren Nutzung der Eigentümer, Bewohner, sich selbst als Vermieter für die Dienstleistungen, die ihm das Haus bietet, bezahlt. Und da die beigemessene Miete als Einkommen zählt, erscheint sie im BIP. Die Statistiker rechtfertigen das mit dem Argument, dass sowohl internationale als auch intertemporale Vergleiche von Produktion und Konsumtion von Wohndienstleistungen verzerrt werden könnten, würde man Eigenwohndienstleistungen keinen Wert beimessen. Wie könnte das gehen? Vergleichen wir doch mal zwei Länder miteinander. In dem einen gibt es nur Mieter, die den Besitzern, zum Beispiel Immobiliengesellschaften, in der Schweiz wohnten 2014 mehr Menschen zur Miete als im eigenen Heim, Miete bezahlen. Im anderen gehören die Häuser alle ihren Bewohnern. In den USA und in Großbritannien lebt ein größerer Prozentsatz im eigenen Heim als zur Miete. Da Immobilienbesitz, Wert und Einkommen, Rente, aus der tatsächlich verlangten Miete, im Gegensatz zur kalkulatorischen Miete, generiert, hätte das eine Land ein unfair hohes BIP im Vergleich zum anderen, zumindest was den prozentualen aus Immobilienbesitz generierten Anteil am BIP anbelangt. Von einer anderen Warte aus betrachtet, die der Vermietung eines Hauses keinen größeren Wert beimisst als ihrem Besitz, besonders wenn keine Mietpreisbindung im Spiel ist, könnten wir die berechtigte Frage stellen, warum Immobilienmieten überhaupt Wert schaffen sollten. Eine weitere berechtigte Frage ist, warum eine Erhöhung der Miete den von Immobilienfirmen geschaffenen Wert erhöhen sollte, zumal wenn sich die Qualität der Mietdienstleistung nicht erhöht. Mieter in London und New York zum Beispiel wissen nur zu gut, dass sich die Leistungen der Hausverwaltung nicht bessern müssen, nur weil die Mieten nach oben gehen, was in London in den letzten Jahren ziemlich rapide geschah. Außerdem sollte man anmerken, dass die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen Eigentum und Immobilien, Wohnimmobilien wie gewerbliche, wie ein Unternehmen behandeln. Der Kauf eines Hauses oder eines Fabrikgebäudes ist eine Investition. Man geht davon aus, dass der Besitzer die Immobilie pflegt, in ihre Instandhaltung oder Verbesserung investiert, sodass man das Einkommen daraus als Entgelt für eine Dienstleistung und nicht nur als Rente bezeichnen kann. Kapitalerträge aus Kauf und Verkauf von Eigentum werden genauso behandelt wie Erträge aus einem Geschäft oder einer Finanzanlage, auch wenn das Ausmaß, in dem ein Gebäude als produktiv bezeichnet werden kann, umstritten ist. Kapitalerträge aus Immobilienbesitz ergeben sich aus der Zunahme des Grundstückswerts, der wiederum durch Investitionen der öffentlichen Hand in Straßen, Schulen etc. bestimmt wird. Mit den Bemühungen des Besitzers hat das wenig zu tun. Wie im Falle der absurden Vorstellung, dass Nachbarn einander für die Hausarbeit bezahlen sollten, um das BIP zu vergrößern, scheinen die Statistiker damit zu sagen, eine Nation von Eigenheimbesitzern könnte für eine künstliche Anhebung des BIP sorgen, indem man die Häuser mit den Nachbarn tauscht und einander dann Miete bezahlt. Dennoch verteidigen Statistiker ihre Behandlung von Einkommen ganz vehement. Aber wenn Immobilienpreise rasant im Wert steigen, wie in den USA und Großbritannien vor 2007 und in besonders begehrten Bezirken Londons selbst nach der Finanzkrise, dann hat das alarmierende Implikationen für die Messmethode. Steigende Hauspreise bedeuten implizit steigende Mieten und damit steigende Einkommen, schließt man die steigende Miete mit ein. Paradoxes Ergebnis all dessen ist, dass eine Hauspreisblase infolge niedriger Zinsen oder lockerer Kreditvergabe sich in einem beschleunigten Wachstum des BIP niederschlägt. Warum? Weil Dienstleistungen aus eigengenutzten Wohnungen, Bewohner als ihre eigenen Vermieter, die implizit bei sich selbst Miete kassieren, plötzlich an Wert gewinnen, was als Einkommen zählt, das wiederum dem BIP zuwächst. Ebenso lässt sich durch Herausnahme der kalkulatorischen Mieten aufzeigen, dass das BIP in den Jahren vor dem Finanzcrash langsamer gewachsen ist als nach 2009.